Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Keine Paraden mehr. Erster Teil.
Wer hier eintrat, fand sich in einem unaufgeräumten, rechteckigen Raum, feucht vom warmen Schwitzwasser einer Winternacht und erfüllt von dem braun-orangenen Staub des Lichts. Er hatte die Form eines von einem Kind gezeichneten Hauses. Drei Gruppen braunbekleideter, mit messinggelben Tupfern besprenkelter Körper wurden von Lichtstrahlen aus einem durchlöcherten, mit glühender Kohle gefüllten Eimer beleuchtet, der mit einem trichterförmigen Blech abgedeckt war. Zwei Männer kauerten auf dem Boden neben dem Bunkerofen. Die beiden Männer begannen, kaum hörbar, sich im leisen Singsang eines Dialekts zu unterhalten. Es war ein anhaltendes, monotones, seelenloses Murmeln. Es klang, als ob einer dem anderen lange, lange Geschichten erzählte, auf die sein Kamerad mit tierischen Grunzlauten reagierte, um Verständnis oder Mitgefühl zu bekunden.
Ein ungeheures, majestätisches Teetablett donnert mit einem Klang, der den ganzen Himmel bis an den schwarzen Ring des Horizonts erfüllt, zur Erde. Zahllose Stücke Eisenblech sagen, pack, pack. Pack. Der Lehmboden der Hütte bebt.
1,5 Millionen Männer in jener kleinen Stadt und ihrer Umgebung zusammenzupferchen, war wie eine Rattenfalle mit dicken Brocken verwesten Fleisches vollzustopfen. Die Hundenflugzeuge konnten sie aus 100 Meilen Entfernung riechen.
Trommelfelle werden nach innen gedrückt. Geballter Lärm regnet durchs Universum. Gewaltige Echos stoßen die Männer umher, nach rechts, nach links, nach unten, auf die Tische. Und ein Geprassel wie von Feuer im Unterholz ungeheurer Wälder wird zum Dauergeräusch der Nacht.
Es leuchtete ein, dass die besten Luftabwehrleute um die Metropole herum stationiert waren. Aber die Betroffenen konnten über diesen Witz nicht lachen. Captain Teachens Niedergeschlagenheit nahm noch einmal zu. Diese ungeheuren Opfer, dieser Ozean von seelischem Leid, nährte nur die private Eitelkeit von Männern, die sich in der Ungeheuerlichkeit dieser Szenerien und dieser Gewalten wie Zwerge ausnahmen. Es waren die Qualen dieser Millionen durchnässter, schlammbrauner Menschen, die ihn peinigten. Zu Hunderttausenden konnten sie sterben, auf dem Schlachtfeld niedergemetzelt werden, doch dass sie ohne Anmut, ohne Zuversicht, mit gebeugten Schultern, ohne eine Parade niedergemetzelt werden sollten.
Diese Flugzeuge können hier größeren Schaden anrichten, als würden sie zum Beispiel ein ganzes Viertel von London kurz und klein bombardieren. Und die Luftabwehr.
Die Luftabwehr ist ein Witz. Aus jedem beliebigen Geschütz ballern sie Tausende von Salven in die Luft.
Wie Schuljungen. Steine auf schwimmende Ratten werfen.
Über Sylvias Aufenthaltsort wusste Christopher Teachens nichts. Er hatte es aufgegeben, die Illustrierten dazu zu konsultieren. Sie hatte gesagt, sie wolle in ein Kloster in Birkenhead gehen, doch hatte er 2-mal Fotos von ihr gesehen.
Das erste Foto zeigt Sylvia mit Lady Fiona Grant zusammen.
Der Tochter des Earl of Ulluswater und Lord Swindon, der als künftiger Minister für internationale Finanzangelegenheiten gehandelt und der ein frisch in den Adelsstand erhobener Geschäftsmann ist.
Alle drei gehen auf dem Hof von Lord Swindons Schloss direkt auf die Kamera zu. Alle drei lachen.
Die Bildunterschrift enthielt die Meldung, dass Mrs. Christopher Teachens Gatte an der Front sei. Der Stachel jedoch war in dem zweiten Bild gewesen, in der Unterschrift, die die Illustrierte dazu lieferte.
Das zweite Foto? Sylvia vor einer Bank im Park stehend. Auf der Bank sieht man im Profil einen jungen Mann in wieherndem Gelächter. mit einem fest auf den Kopf gedrückten, zurückgeschobenen Zylinder, das sehr prominente Kinn vorgestreckt.
Das Bild, so die Unterschrift, zeigt Mrs. Christopher Tegens, deren Gatte sich derzeit in einem Feldlazarett befindet, und den Sohn und Erben Lord Brickhams, dem sie gerade eine amüsante Geschichte zu erzählen habe.
Auch Brickhams ist einer dieser abscheulichen, betrügerischen Finanzadligen und Zeitungsbesitzer.
Als Christopher Tegens nach seiner Entlassung aus dem Lazarett im baufälligen Vorraum eines Offizierscasinos das Foto betrachtete, glaubte er in Anbetracht der Bildunterschrift einen schmerzlichen Augenblick lang, die Illustrierte wolle Sylvia damit bloßstellen. Doch stellen illustrierte Zeitschriften die Schönen der Gesellschaft nicht bloß. Sie sind viel zu wertvoll für die Fotografen. Folglich musste Sylvia die Information selbst geliefert haben. Der Kontrast zwischen ihrer amüsanten Begleitung und der Mitteilung, ihr Gatte befinde sich in einem Frontlazarett, sollte die Fantasie anregen. Den Verdacht, Sylvia könnte sich auf dem Kriegspfad befinden, hatte er gehabt, ihn jedoch einfach verdrängt. Doch bei ihrer schillernden Mischung aus vollkommener Geradlinigkeit, vollkommener Furchtlosigkeit, vollkommener Rücksichtslosigkeit, Großzügigkeit, ja Freundlichkeit und entsetzlicher Grausamkeit mochte nichts besser zu ihr passen als unmissverständliche Verachtung, nein, nicht Verachtung, sondern zynischen Hass erkennen zu lassen auf ihren Gatten, auf den Krieg, auf die öffentliche Meinung, ja sogar auf die Belange ihres Kindes. Es konnte nichts Schlimmeres geben für ein Kind, als eine Mutter zu haben, von der man weiß, dass sie eine Hure ist.
Wäre es nicht gut, Sir, den Melder zum Küchensergeant ins Depot zu schicken und auszurichten, dass wir für das Ersatzbataillon Abendessen bestellen?
Sergeant Major Cowley stand neben dem Tisch. Er fügte hinzu, das andere könnten wir mit den 128ern zusammen in die Quartiere schicken. Laute Regentropfen klatschten auf die Hütte nieder. Es gab einen wohlbekannten Schlag auf die Erde etwa ein Yard entfernt, ein schneidendes, wütendes Geräusch über ihn.
Das Pop, Pop, Pop der Schrapnells.
Zwei Stockwerke tiefer lässt jemand 200 Pfund Hanteln auf den Teppich des Salons knallen.
Sämtliche Fenster des Hauses schlagen zu, um es so schnell wie möglich hinter sich zu kriegen.
Das Pop, Pop, Pop der Schrapnells fliegt in Wellen durch die ganze Luft. Dann erneut plötzliche Stille.
Dann plötzliche Stille. Und die ist schmerzhaft. Nachdem man sich gerade zusammengerissen hat, um den Lärm zu ertragen.
Der Melder aus Rhonda kam leichtfüßig herein und brachte zwei dicke Kerzen mit. Er nahm die Tarnlampen von Tegens und begann die Kerzen gegen die Federn zu drücken, wobei er geschäftig schnaubte.
Hat mich fast erwischt. Einer von diesen Kerzenleuchtern hat meinen Fuß getroffen, als er runterkam. Wirklich. Ich bin ganz schön gerannt. Weiß Gott, wie ich gerannt bin, Captain.
Der Mantel des Schrapnells umgab einen Eisenstab, der eine abgeflachte, breite Nase hatte. Wenn die Granate in der Luft explodierte, fiel dieses Eisenteil auf den Boden. Und weil es oft aus großer Höhe herunterkam, war es gefährlich. Bei den Männern heißt dieses Teil Kerzenleuchter, womit es auch große Ähnlichkeit hat. Ein Mann.
Ein Mann, braun, steif, mit hochmütigem Paradeschritt, platzte plötzlich ins Licht.
Mit hoher, hölzerner Stimme sagte er:
Hier kommt noch einer mit einer dummen Verletzung.
Hier kommt noch so einer mit einer dummen Verletzung!
Im Schatten sah es aus, als habe er sein halbes Gesicht und die rechte Seite seiner Brust mit Krepp verhüllt.
Es ist O'Nine Morgan. Stößt ein hohes, rasselndes Gelächter aus. Wie zu einer steifen Verbeugung knickt er hölzern in den Hüften ein.
Kopfüber, immer noch gebeugt, fällt er auf das Eisenblech, das den Bunkerofen abdeckt. Rollt von da runter.
Rollt runter, bleibt quer über den Beinen des anderen Melders, der sich neben den Bunkerofen gekauert hat, auf dem Rücken liegen.
Im hellen Licht war es, als sei dem Mann ein ganzer Eimer scharlachroter Farbe über die linke Seite seines Gesichts und seine Brust gekippt worden. Sie glänzte im Feuerschein wie frischer, tropfender Lack. Der Melder aus dem Rondatal, von dem quer über seinen Knien liegenden Körper auf den Boden gedrückt, saß mit heruntergefallenem Unterkiefer da und sah aus wie ein Mädchen, das einem anderen Mädchen, das vor ihm lag, die Haare kämmen wollte. Die rote, zähflüssige Masse schwappte über den Boden. Manchmal sieht man eine Quelle so aus dem Sand sprudeln. Tietjens sah mit Staunen, wie viel Blut ein menschlicher Körper enthalten konnte. Von draußen kam die Stimme von Sergeant Major Cowley.
Hornist, zwei Lance Corporals und vier Männer von den Sanitätern anfordern. Zwei Sanitätscorporals und vier Männer.
Ein langgezogener, periodisch wiederkehrender Klagelaut drang durch die Nacht, kummervoll, schicksalsergeben, langgezogen. Tietjens stellte sich vor, es könnte in Gottes Namen jemand kommen und ihn von dieser Arbeit erlösen. Er sagte zu dem anderen Melder, machen Sie, dass Sie unter ihm herauskommen.
Machen Sie schon, verdammt nochmal. Sind Sie verletzt?
Der Melder schob sich sitzend mit kurzen Rucken unter dem Leichnam hervor, als zöge er die Beine unter einem Sofa heraus. Er sagte, armer O'Neill Morgan. Tietjens ließ den Rumpf langsam auf den Boden sinken. Er ging sanfter mit ihm um, als hätte der Mann noch gelebt.
Außerordentlich. Wie scharf umrissen die spitze Nase und die Zackenreihe der Zähne sind. Außerordentlich. Das Auge blickt nach oben, zur Zeltstoffdecke der Hütte hinauf. Abgetreten mit einem Grinsen. Einmalig, dass der Bursche noch was gesagt hat. Als er schon tot war?
Er musste tot gewesen sein, als er redete. Es war mit der letzten Luft geschehen, die automatisch aus den Lungen entweicht. Wahrscheinlich ein reflexhafter Vorgang bei Toten. Eine sanfte Butlerstimme neben ihm sagte, das ist nicht Ihr Job, Sir.
Tut mir leid, dass Sie das machen müssen. Ein Glück, dass es nicht Sie erwischt hat, Sir.
Major Cowley stand neben ihm, mit einem Stück Metall, das schwer in seiner Hand lag und aussah wie ein Kerzenleuchter.
Waschen Sie sich erstmal die Hände, Sir.
Tietjens trat aus dem Blut, das in einem dünnen Rinnsal unter dem Tisch hervorgelaufen war. Ein Mann kniete und rieb mit einem Lumpen heftig Tietjens Stiefel. Tietjens tauchte die Hände in das unschuldige Wasser und sah, wie ein leichter, scharlachpurpurner Nebel sich über den blassen Halbmond breitete. Der Mann unter ihm atmete schwer, zog die Nase hoch. Tietjens sagte, O'Neill Morgan war Ihr Kumpel, Thomas. Er war ein guter Kumpel, sagte Thomas.
Der Sergeant Major soll Ihnen einen Urlaubsschein ausstellen, damit Sie mit Ihrem Kumpel ins Lazarett gehen können. Und holen Sie jemanden, der hier den Boden aufwischt.
Zwei Männer trugen die Überreste von O'Neill Morgan, dessen Rumpf in eine Zeltplane gehüllt war. Auf ihren zu einem Sitz gekreuzten Armen brachten sie ihn aus dem Unterstand. Seine Arme hingen über ihre Schultern und winkten lustigen Abschied. Draußen wartete eine Krankenbahre auf Fahrradrädern.
Blut. Blut. Blut.
Left, right, right, left. Das Pop, Pop, Pop der Schrapnells. Pop, 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 Pop. Pop, Pop, Pop. Dann Stille. Ein Klagelaut, kummervoll, langgezogen. Oh, nein, Morgan. Pop, 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 Pop. Left, right. Right, left. Armer, oh, nein, Morgan. Oh, oh, oh. Pop, 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 pop. Am Boden sein Rumpf. Blut, Blut, Blut. Pop, Blut, Blut, Blut. Pop, 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 pop. Blut, Blut, pop, pop, Blut. Pop, pop, pop. Blut, Blut, Blut. Pop, 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 pop.
Stille. Dann Stille.
Unmittelbar danach wurde Entwarnung geblasen. Sie kam ziemlich unerwartet. Die traurig heiteren, langgezogenen Töne verklangen kummervoll in einer Nacht, die nach dem unfassbaren Höllenlärm gerade erst still geworden war. Der Mond war trotzdem aufgegangen. Rund, lustig und grotesk stieg er hinter der Kuppe eines der von Hütten bedeckten Hügels empor. Jedes Geräusch betonte nur die Stille. Durch die Zelluloidfenster fiel schwaches, trübes Licht. Auf der Lagerstraße der A-Kompanie gönnte Tietjens seinen Lungen eine kurze Erholung von den Koksgasen.
Wo zum Teufel ist das Ersatzbataillon, Cowley?
Sergeant Major Cowley blickte etwas umwölkt an einer Reihe weiß getünchter Steine entlang, die sich den schwarzen Hügel hinabzog. Über dem nächsten Hügelkamm hing der Widerschein von dem Blick entzogenen Bränden.
Dort hinten, sehen Sie? Da brennt ein Hundenflugzeug ab. Auf dem Exerzierfeld der 27er. Das lässt sich unser Ersatzbataillon nicht nehmen, Sir.
Du lieber Himmel. Ich habe wirklich geglaubt, wir hätten diesen Dreckskerlen Disziplin beigebracht, seit sie hier sind.
Er trat wieder zurück in die Hütte. Im Licht einer unwirklich hellen Sturmlampe schien Captain Mackenzie, niedergeschlagen in einer Woge zusammenrollender Papiere, die vor ihm auf dem Tisch lagen, zu baden.
Da liegt der ganze Mist. Eben eingetroffen aus allen Hauptquartieren der gesamten dummen Welt.
Idiots.
Das hier scheint für Sie privat zu sein.
Ist aber nicht als privat gekennzeichnet.
Kann sonst nicht klug daraus werden.
Er schnippte den bräunlichen Zettel über den Tisch. Tietjens ließ sich wuchtig auf seine Fleischkonservenkiste sinken. Zuerst las er auf dem braunen Papier die Initialen der Unterschrift E.C. General und dann »Halt mir um Himmels Willen deine Frau vom Leib. Ich will keine Weibsbilder in meinem Hauptquartier sehen. Du machst mir mehr Ärger als mein gesamtes Kommando.« Tietjens stöhnte auf und sackte auf seiner Konservenkiste noch tiefer zusammen. Es war, als wäre ihm ein unsichtbares Raubtier von einem überhängenden Ast aus in den Nacken gesprungen.
»Antreten. Männer mit Marschpapieren und Erkennungsmarken. Es müssen drei sein. Zur Linken.«
Von draußen kam die ruhige Stimme von Sergeant Major Cowley.
»Alle Männer, die noch nicht ihre Decken abholen konnten, melden sich bei Color Sergeant morgen. Nicht vergessen, wo sie hingehen, gibt es keine. Jeder, der noch nicht sein Testament in sein Soldbuch oder sonst wohin geschrieben hat, dies aber noch nachholen will, wendet sich an Captain Tietjens.«
Die Baracke füllte sich mit desorientierten, stumpfen, ungelenken Männern in Gelbbraun. Sie hatten einen schlurfenden Gang. Sie warfen dunkle Stoffsäcke auf einen Haufen. In Händen, die den Umgang mit Büchern nicht gewöhnt waren, hielten sie kleine, aufgeschlagene Bücher, von denen hin und wieder eines herunterfiel.
Von draußen kommt unablässig der an- und abschwellende Chor von Stimmen herein.
Manchmal klingt es wie Gelächter, manchmal wie eine Drohung.
Stimmen mischen sich fugenartig ineinander. Wie es das Meer am Strand mit großen Steinen tut.
Sergeant Major Cowleys Augen begegneten dem unverbindlichen Blick eines dunkelhaarigen, vornehm schlanken Burschen mit einem auffälligen scharlachroten Mützenband, einer Menge Gold an der Uniform und kleinen Kettchen auf den Schultern. Lewine, Colonel Lewine, Generalstabsoffizier oder sowas ähnliches, Adjutant von General Lord Edward Campion.
Wie zum Teufel schafft es so ein Kerl, sich in den Vertrauensbereich von Kommandeuren und den Männern ihrer Einheiten zu schleichen?
Schwimmen hinein wie Fische ins braune Wasser eines Aquariums und tauchen direkt neben einem auf. Spione.
Die Männer hatten Haltung angenommen und standen herum wie nach Luft schnappende Dorsche. Der stets wachsame Sergeant Major Cowley hatte sich seinem Tietjens Ellenbogen genähert.
Seine Offiziere beschützt man vor dem lamettaprotzenden Stab wie ein kleines Töchterchen,
das man in einen Lammpelz packt,
damit er sich nicht erkältet.
Der dunkelhaarige, aufgeweckte, freundliche Kerl vom Stab sagte mit einem leichten Lispeln, beschäftigt, wie ich sehe.
Sieht aus, als würde er schon 100 Jahre lang so herumstehen und hat 100 Jahre Zeit, die dem Bataillonshauptquartier gehört, um totschlagen zu können.
Welches Ersatzbataillon ist das?
Sergeant Major Cowley, allzeit zur Stelle für den Fall, seinem Offizier könne der Name seiner Einheit oder gar sein eigener nicht einfallen, sagte, Nummer 16, Infanterie, Bataillonsdepot.
Erste kanadische Reservedivision, 4. Ersatzbataillon, Sir.
Lispelnd stieß Colonel Lewine Luft durch die Zähne.
Ersatzbataillon des 16? Noch nicht draußen?
Du liebe Zeit. Dafür wird uns die erste Armee das Leben zur Hölle machen.
Er gebraucht das Wort Hölle,
so als hätte er es zuvor in Watte gepackt, die er mit kölnisch Wasser getränkt hat.
Tietjens, der jetzt aufgestanden war, kannte diesen Burschen gut. Einen Burschen, der früher einmal ein schlechter Aquarellmaler gewesen war, aber mütterlicherseits aus einer guten Familie stammte, was die Kavallerieabzeichen auf seinen Schultern erklärte. Wäre es gut, oder sagen wir unfein, jetzt in die Luft zu gehen? Er überließ dem Sergeant Major das Wort. Cowley erklärte, es sei unmöglich gewesen, das Ersatzbataillon früher loszuschicken. Der Colonel sagte, aber gewiss, Sergeant Major.
Die Männer werden verdammt dringend vorne an der Front benötigt. Zum Teufel nochmal. Es steht auf Messerschneide.
Er genoss es erneut, zum Lametta-Stab zu gehören und von Sergeant Major und von Tietjens, die sich wie zwei Rückraumspieler beim Rugby die Bälle zuspielten, listig ins Vertrauen gezogen worden zu sein. »Wir können nur beten, Sir«, sagte der Sergeant Major.
»Außerdem, Sir, gibt es da ein Gerücht. Es soll einen Anruf in der Ordonnanzstube des Depots gegeben haben. Im Hauptquartier läge ein Befehl vom Kriegsministerium, wonach dieses Ersatzbataillon, aber auch das andere, zurückgepfiffen werden sollen.«
»Oh mein Gott!«
Colonel Levine sagte, »Oh mein Gott!« Die Männer dort vorne, die sich fest darauf verließen, dass sie kämen, doch sie kamen nicht.
»Guter Gott, warum nicht?«
Mackenzie sagte, »Armer, alter Bird.«
Am letzten Mittwoch war sein Haufen 11 Wochen ununterbrochen draußen. Viel mehr können die nicht aushalten.
Sie werden noch verdammt viel länger aushalten müssen, sagte Colonel Levine.
Ich würde mir richtig gerne ein paar von den Dreckskerlen vornehmen.
Zu diesem Zeitpunkt war man in den Expeditionsstreitkräften seiner Majestät allgemein der festen Überzeugung, die Armee draußen im Feld sei der Spielball von Politikern und Zivilisten. Lief alles glatt, verflüchtigte sich diese Wolke leicht. Kamen schlechte Nachrichten, legte sie sich wieder schwer auf sie, wie eine schwarze Gaswolke. Dann ließ man entmutigt den Kopf hängen. Tietjens und Colonel Levine gingen zwischen den Gruppen von Männern hindurch, die im Mondlicht vor der Tür der Ordonnanzstube herumstanden.
»Erklären Sie mir mal, wie zum Teufel Sie es schaffen, bei diesem Wetter ohne Mantel auszukommen.«
Er zog das Kinn tiefer in den Schafspelzkragen seines Uniformmantels.
»Sie sollten so machen wie ich. Geordneter Tagesablauf, viel körperliche Bewegung, die Pferde bewegen. Ich mache jeden Morgen vor offenem Fenster Leibesübungen. Härtet ab.«
Tietjens führte Colonel Levine zwischen den Hütten hindurch zur Offiziersmesse. Unter ihren Schritten knirschte der frierende Kies und der Colonel hing ein wenig zurück. Er war wirklich nur ein Leichtgewicht und weil in den Sohlen seiner eleganten Stiefel keine Nägel waren, fand er keinen guten Halt auf dem Boden. Er war bemerkenswert schweigsam. Was immer er herausbringen wollte, er konnte es nicht sagen.
»Oh, verdammt, ist das hier? Hätten Sie etwas dagegen, einen anderen Weg zu gehen?«
»Schau mal, Stanley Levine. Du bist ein dämlicher Esel. Es ist schön und gut von Campion, mich als unzurechnungsfähig zu bezeichnen, weil ich was im Kopf habe.«
»Er ist mein Pate.«
»Und erzählt mir das schon, seit ich 12 bin. Und auch, dass ich mehr Hirn in meiner linken Ferse, als er in seinem ganzen schön barbierten Schädel hätte.«
»Du weißt, dass ich nicht elegant bin, schnell die Geduld verliere und auf meinem Recht bestehe.«
»Du weißt aber genau, dass ich in Detailfragen gut bin. So gut wie du. 10-mal besser.«
Aber er sagte nur, »Stanley, du bist ein dämlicher Esel«, und ließ es dabei bewenden, ohne die Wahrheit seiner Behauptung zu untermauern.
»Wieso? Was habe ich denn getan? Ich möchte, dass du in die andere Richtung gehst. Du musst mit zur Lagerwache rüberkommen. Ich mag es überhaupt nicht, eine Dame in der Kälte warten zu lassen, auch wenn sie im Wagen unseres Generals sitzt.«
Einen wahnsinnigen Augenblick lang dachte Tietjens, es müsse sich bei der Person im Wagen des Generals um Miss Wenop handeln, dort unten vor dem Tor, am Fuß des Hügels neben der Wachstube des Lagers. Doch Torheiten erkannte er stets, sobald sie ihm in den Kopf kamen. Gleichwohl hatte er kehrt gemacht, und sie gingen sehr langsam auf der breiten Lagerstraße zwischen den Hütten zurück. Zweifellos hatte Levine es nicht eilig. Dort unten im schwarzen Wald, am Ende jenes Weges, in einem fantastischen Rolls-Royce, wartete etwas, wovor Levine offenbar teuflische Angst hatte. Auf dem Weg zwischen den Baracken war es zweifellos noch kälter, Ein Mann sagte Huhuhu, so ungefähr, und machte flatternde Bewegungen mit den Armen dazu und hüpfte auf und ab. Im Lauf der Nacht würde es bestimmt nicht wärmer werden. Sogar dieser Esel von Lee Wine stapfte im trüben Mondschatten der letzten Baracken, die auf den Abhang und den verschwindenden Pfad mit den weißen Steinen hinausgingen, schnell auf und ab, obwohl er sich so damit brüstete, keinen Mantel zu tragen. Tietchen sagte, »Tut mir leid, dass du warten musstest, alter Junge.«
»Oder eher die Lady im Auto da unten. Jemand muss sich um die Männer kümmern. Und außerdem weißt du ja, Zufriedenheit und... Du wolltest doch, dass ich den Hügel hier runterrutsche und wieder zurückschnaufe.«
Da brach es still heraus aus Levine. »Zum Teufel, du Idiot.«
»Du Idiot, es ist deine Frau, die dort unten auf dich wartet.«
»One, two, two, three.« Explodiert. Pop, pop. Etwas ist explodiert. Ich kann mich nicht erinnern. One, two. Two, three. Left, right, right, left.
Christopher! Ausgerechnet Christopher! Ohne Herr! Left, right. Right, left.
Ausgerechnet, Christopher.
One, two. Two, three.
Als ich Miss Satterthwaite heiratete, war mir unbekannt, dass sie glaubte, von einem Kerl namens Drake schwanger zu sein. Ich glaube, sie war es nicht. Man kann darüber diskutieren. Ja. Man kann darüber diskutieren.
Bis zu diesem Tag hatte Tietjens in der Vorstellung gelebt, dass auch seine Frau lieber tot wäre, als ihre Affären von den anderen Dienstgraden breitgetreten zu sehen. Aber diese Annahme musste überprüft werden, revidiert.
In der Folge war mir die Dame mehrere Male untreu. Wenngleich ich nicht weiß, wie oft. Ich weiß es nicht.
Natürlich könnte er sagen, sie sei übergeschnappt, doch wenn er sagte, sie sei übergeschnappt, würde er einen Großteil ihrer Beziehungen überdenken müssen. Es käme also auf dasselbe raus.
Sie verließ mich mit einem Kerl namens Perrone, den sie ständig bei meinem Patenonkel, General Lord Edward Campion, dessen Stab er angehörte, traf. Dies war lange vor dem Krieg. Von ihrem intimen Verhältnis hatte der General natürlich keine Kenntnis. Perrone gehörte erneut dem Stab General Campions an, den eine Anhänglichkeit gegenüber seinen ehemaligen Untergebenen auszeichnet. Da jedoch Perrone als Offizier unbrauchbar ist, wird er nur mehr für repräsentative Aufgaben eingesetzt. Ich füge dies hinzu, weil Perrones Anwesenheit in der Garnison mir physisches Unwohlsein verursacht.
One, two, two, three.
Tietjens war mit seinen Rekapitulationen zu folgenden Feststellungen gelangt. Die Dame, Mrs. Tietjens, war unzweifelhaft und ohne Einschränkung eine Hure. Ebenso unzweifelhaft und ohne Einschränkung hatte er dieser Dame und ihrem ehelichen Verhältnis körperliche Treue bewahrt. Sie hatte offenbar jahrelang in Hass und in Unverständnis an seiner Seite gelebt. Dann, in jenen unwirklichen und traurigen frühen Morgenstunden, bevor er erneut nach Frankreich ausgerückt war, hatte sie eine von toller Rachsucht gespeiste Leidenschaft für seine Person zu erkennen gegeben, zumindest eine physische Leidenschaft. Sie waren für immer auseinandergegangen, er im Begriff, nach Frankreich auszurücken, sie, um sich in ein Nonnenkloster bei Birkenhead zurückzuziehen, wohin man den Zug von Paddington ausnimmt. Das war also diese eine Trennung. Sie bedeutete, dass er frei war für das Mädchen. Er nahm einen Schluck aus dem Glas mit Rum und Wasser auf dem Segeltuchstuhl neben ihm. Der Zustand, in dem er sich befand, war außergewöhnlich. Der Grund war die überraschende Einsicht, dass die Trennung von seiner Frau ihn für sein Mädchen freigemacht hatte. Dieser Gedanke war ihm noch nie gekommen. Er sagte sich, wir müssen dem ganz methodisch auf den Grund gehen.
Methodisch ist die Geschichte des letzten Tages auf Erden zu untersuchen. Und es muss in präziser Sprache geschehen. So, als setze man einen Bericht für das Garnisonshauptquartier auf. Eine Geschichte in Bezug auf Sylvia und natürlich in Bezug auf Miss Wenop.
Ja, besser du schreibst es auf, sagte er. Also gut. Er griff nach seinem Notizbuch und schrieb mit Bleistift in großen Buchstaben, als ich Miss Satterthwaite heiratete. Er versuchte, wie in einem Bericht an das Oberkommando zu schreiben.
Nach mehrmonatiger Abwesenheit mit Perrone schrieb mir meine Frau und erklärte, wieder in mein Haus aufgenommen werden zu wollen. Dem stimmte ich zu. Meine Grundsätze erlauben es nicht, mich von einer Frau scheiden zu lassen. Insbesondere einer Frau, die die Mutter meines Kindes ist. Meine Grundsätze erlauben es nicht. Da ich nichts unternommen hatte, dem Bekanntwerden von Mrs. Tejans Eskapade Vorschub zu leisten, fiel, soweit ich weiß, ihre Abwesenheit niemandem auf. Als einer Katholikin ist Mrs. Tejans die Scheidung von mir unmöglich. Während der Abwesenheit von Mrs. Tejans mit diesem Perrone machte ich die Bekanntschaft einer jungen Frau, Miss Wenop, der Tochter des ältesten Freundes meines Vaters, der ebenfalls ein alter Freund von General Campion war. Unsere gesellschaftliche Stellung hat zwangsläufig zur Folge, dass man sich in einem kleinen Kreis bewegt. Ich war mir sofort bewusst, mit Miss Wenop in ein Verhältnis der Sympathie, nicht der Leidenschaft, eingetreten zu sein, und war mir nahezu sicher, dass meine Gefühle erwidert wurden.
One, two, two, three.
Da weder Miss Wenop noch ich selbst Personen sind, die über ihre Empfindungen reden, tauschten wir keine Vertraulichkeiten aus. Einer der Nachteile, Engländer zu sein und einer gewissen Gesellschaftsschicht anzugehören.
Das ist einer der Nachteile. Dieses Verhältnis dauerte mehrere Jahre, 6 oder 7. Wir haben nie Worte der Zuneigung ausgetauscht.
Vermutlich stimmt eine junge Dame nicht zu, mit einem verheirateten Mann ins Bett zu gehen, ohne Zuneigung für ihn zu empfinden. Aber ich habe keinen Beweis dafür. Das alles war natürlich nur wenige Stunden, bevor ich nach Frankreich ausrückte.
Für junge Frauen sind dies gefühlsbetonte Augenblicke. Zweifellos willigen sie leichter ein. Doch wir taten es nicht. Wir waren uns einig, zu den Personen zu gehören, die es nicht tun. Nie sagten wir unsere Sätze zu Ende. Vielleicht sollte ich ihr Briefe schreiben.
One, two. Two, three. Explodiert. Pop, pop. Etwas ist explodiert. Ich kann mich nicht erinnern.
Er rief, Gott, wie ich schwitze. Tatsächlich lief ihm der Schweiß über die Schläfen. Wie eine Leidenschaft erfüllte ihn das Bedürfnis, seine Gedanken in Beiwörter fließen und sich mit ihnen treiben zu lassen, wohin sie wollten. Aber er machte weiter.
Gegen 2 Uhr morgens kam ich nach Hause und ging im Dunkeln ins Speisezimmer. Ich brauchte kein Licht.
Er war entschlossen, es auszudrücken. Er schrieb,
kein Licht. Lange saß ich dort und dachte nach. Dann fing Sylvia von der anderen Seite des Zimmers aus anzureden. Was für eine abscheuliche Situation das war. Niemals hat jemand so hasserfüllt zu mir gesprochen. So hasserfüllt. Vielleicht war sie wahnsinnig geworden. Sie hatte offenbar mit der Idee gespielt, ich könnte durch den körperlichen Kontakt mit Miss Wenop meine Zuneigung für das Mädchen befriedigt haben und jetzt körperliches Verlangen nach ihr verspüren. Vielleicht war sie wahnsinnig geworden. Aber ohne dass ich ein Wort gesagt hatte, wusste sie, dass ich keinen körperlichen Kontakt mit dem Mädchen gehabt hatte. Sie drohte mich zu ruinieren. mich in der Armee zu ruinieren, meinen Namen in den Dreck zu ziehen.
Ich sagte kein Wort.
Ich bin verdammt gut im Nichtsagen. Ich bin verdammt gut im Nichtsagen.
Sie schlug mir ins Gesicht.
Ins Gesicht.
Und ging.
Ging. Später warf sie durch die halb geöffnete Tür ein goldenes Medaillon mit St. Michael, den die Katholiken als Schutzpatron der Soldaten im Feld verehren und das sie zwischen ihren Brüsten getragen hatte. Ich verstand dies als die endgültige Besiegelung der Trennung. Als ob sie es aufgeben wollte, für meine Sicherheit zu beten, indem sie es nicht mehr trug.
Genauso gut jedoch könnte es bedeutet haben, dass sie wünschte, ich würde es zu meinem persönlichen Schutz selbst tragen.
Ich hörte sie zusammen mit der Zofe die Treppe hinuntergehen. Zwischen den Schornsteinkappen dämmerte eben der Morgen herauf.
Ich hörte sie Paddington sagen.
Paddington, deutliche hohe Silben. Und hörte, wie ein Motorfahrzeug wegfuhr. Ich suchte meine Sachen zusammen und ging nach Waterloo.
An dieser Stelle stöhnte Teachins so hörbar auf, dass McKechnie von der anderen Seite der Hütte aus fragte, ob er etwas gesagt habe. Teachins redete sich heraus, indem er sagte,
»Von hier aus scheint mir diese Kerze da zu nah an der Hüttenwand zu stehen. Aber vielleicht ist sie es gar nicht. Die Brandgefahr in diesen Gebäuden ist sehr groß.«
Es hatte keinen Sinn, weiter zu schreiben. Er war kein Schriftsteller, und was er hier schrieb, gab nicht das, was man psychologische Hinweise nannte. Er selbst war nie jemand gewesen, der sich viel aus Psychologie machte, doch man musste darin so tüchtig sein wie in allem anderen auch. Also gut.
Manche tun's und manche tun's nicht.
Manche tun's nicht.
Zu schmutzig.
Ja.
Hässlich.
Oh ja.
Zu privat.
Aber wenn du zurückkehrst,
auf Dauer,
ich wäre bereit.
Ich wäre bereit.
Manche tun's
und manche tun's nicht.
Manche tun's nicht.
Zu schmutzig.
Ja.
Ich wäre bereit.
Oh ja.
Zu privat.
Aber wenn du zurückkehrst,
auf Dauer,
ich wäre bereit.
Manche tun's
und manche tun's nicht.
Und manche tun's nicht.
Ich wäre bereit.
Ich wäre bereit.
Manche tun's.
Und manche tun's nicht.
Ich? Ich stehe für Monogamie und für Keuschheit. Und dafür, dass man nicht darüber spricht.
Er saß in seinem Schlafsack, drückte gleichgültig seinen Bleistift auf das Millimeterpapier seines Notizbuchs, das immer noch offen auf seinen Knien lag, während seine Augen wieder und wieder die Worte überflogen, mit denen der Bericht seines eigenen Falles geschlossen hatte. Einen Augenblick war Teachens, als sähe er, nein, er sah wirklich, oh nein, morgens Augen, die ihn mit einer Art von Erstaunen anschauten, so wie sie geschaut hatten, als er dem Burschen den Urlaub verweigerte.
Eine Art von Erstaunen. Nicht vorwurfsvoll, aber ungläubig. Ungläubig. Wie einer, der sehr klein und 10 Fuß unterhalb seines Thrones stehend Gott anschauen mochte.
Gott? Wenn er seinen unergründlichen Richtspruch verkündete. Der Herr gibt Heimaturlaub, der Herr verweigert Heimaturlaub.
Gesegnet wohl nicht, aber fragwürdig sei der Name des Gott-Teachens. Durch die Dunkelheit draußen ging der rasche, eilige, rhythmische Marschtritt einer ungeheuren Zahl von Männern, als wäre es eine Schar Phantome. Die Wände der Baracke waren so dünn, dass sie vom Gedränge zahlloser Menschen erfüllt zu sein schien. Eine besoffene Stimme genau an Teachens Kopf gluckste, »Um Himmels Willen, Sergeant Major«, bringen Sie die zum Stehen.
Bringen Sie die zum Stehen? Ich kann sie nicht zum Stehen bringen. Bin zu betrunken. Was da zurückkommt, ist das Ersatzbataillon.
Hat wenig Sinn, wenn sie rausgeht. Cowley wird die Männer in ihre Zelte führen. Er hat damit gerechnet.
Wenn die Kerle in Whitehall schon den alten Puffels erledigen wollen, warum berufen sie ihn dann nicht einfach ab?
Es ging das Gerücht um, eine bedeutende Persönlichkeit in der Regierung habe eine große persönliche Abneigung gegen den General, der eine ganze Armee befehligte. Der Spitzname jenes Generals war Puffles. Man sagte deshalb der Regierung nach, seinen Kommandobereich auszuhungern, um es dort zur Katastrophe kommen zu lassen.
Die können das mit Leichtigkeit, Generäle oder sonst einen abberufen.
Tietjens wurde von einem heftigen Unbehagen erfasst. Alle ihre Kameraden vorne in den Gräben sollten als Nachhut für das abziehende Kriegsheer geopfert werden. Jetzt also war das Ersatzbataillon zurückgerufen worden. Das schien zu belegen, dass die Regierung die Front schwächen wollte. Unter seiner Verzweiflung schwoll Wut.
Verdammt! Die Männer sollten nicht so lange in der Kälte stehen müssen.
Die Welt war im Untergang begriffen.
Es wird keine Paraden mehr geben. Die britische Armee hat ihre Ehre verloren.
Es wäre mir lieber, wenn sie nicht so rausgehen würden. Ich mache Ihnen einen Kakao.
Ich kann die Männer nicht so lange warten lassen, bis ich angezogen bin. Ich habe eine Rossnatur.
Dann war er draußen, in der bitteren Luft, dem Nebel und mitten unter 3000 Gewehrläufen, auf denen das Mondlicht schimmerte, und den Stimmen.
Es hat einen Eisenbahnunfall gegeben, wegen des Streiks der Franzosen.
Er sah die Deutschen durch eine dünne Verteidigungslinie hereindringen und sein Herz wurde ihm bleischwer.
Das Ersatzbataillon wird bis übermorgen 3 Uhr am Nachmittag zurückgehalten, Sir.
Wurde der Befehl etwa widerrufen? Der kanadische Sergeant Major sagte, nein, Sir.
Ein Eisenbahnunfall, Sir. Sabotage von den Franzosen, sagt man. Das Ersatzbataillon wird nicht aufgelöst.
Tietjens sagte, Gott sei Dank.
Lassen Sie stillstehen, Sergeant Major. Nichts über Ihre Kleidung sagen. Wir müssen Sie nur in die Betten schaffen. Appell, morgen früh 9 Uhr.
Dann brüllte er kraftvoll, Männer, jetzt müssen jeweils 6 mehr in ein Zelt.
Versuchen Sie, vor jedem Zelt jeweils zu 6 aus dem Glied zu treten. Je früher Sie in die Betten kommen, desto schneller wird Ihnen warm. Also, bilden Sie 4er-Reihen. Nach links. Führen Sie die 2. Kompanie in Gasse B und dann so weiter.
1, 2, 2, 3.
Raus, halten. Raus, 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 halten. Raushalten, raushalten. Raushalten, left, right. Right, left. Interesse meines Gatten, halten Sie sich. Nein, raus, da. Das Wenn-Op-Mädchen.
1, 2, 2, 3.
Wenn-Op, 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 Mädchen. Raushalten, raushalten.
Left, right.
Right, left. Interesse meines Gatten. Fürchterlich, fürchterlich da draußen.
Left, right.
Fürchter, fürchterlich da draußen, fürchter, fürchterlich, fürchterlich da draußen, raushalten.
Left, right.
Fürchterlich da draußen, Gott verdammt, fürchterlich.
1, 2, 2, 3.
Fürchterlich da draußen, Gott verdammt, fürchterlich.
Raushalten.
Brauchen euch. Euch alle.
Colonel Gillam saß in seinem wunderhübschen privaten Büro, einem hellen, heiteren Abteil einer Wellblechbaracke mit scharlachrot tapezierten Wänden.
Ich werde es sehr bedauern, Sie zu verlieren, Tietjens. Ich weiß nicht, wie ich ohne Sie zurechtkommen soll.
Auf der dunkelroten, dicken, weichen Tischdecke aus Bois stand eine hohe Glasvase, in der sich blasse Riviera-Rosen bogen.
Ich hatte nie auch nur einen Augenblick Ruhe mit Ihrer Einheit, bevor Sie kamen.
Soweit ich informiert bin, Sir, werden Sie mich nicht verlieren.
Der Colonel sagte, oh doch, das werden wir. Sie werden nächste Woche an die Front gehen.
Also bitte, Tietjens, seien Sie nicht böse.
Seien Sie nicht böse. Aber ich habe dem alten Campion gegenüber, General Campion, sehr deutlich erklärt, dass ich nicht ohne Sie auskommen kann.
Dabei machte er mit seinen feinen, schlanken, behaarten, weißen Händen eine Bewegung, als würde er sie sich waschen. Tietjens zog es den Boden unter den Füßen weg. Er fühlte sich, als müsste er mit schweren Beinen und keuchender Brust mühsam morastige Abhänge erklimmen. Er sagte, »Der Teufel soll's holen. Ich bin untauglich.«
»Ich bin C3. Bedingt tauglich, Sir. Ich wurde angewiesen, in einem Hotel in der Stadt zu wohnen. Zu den Mahlzeiten bin ich hier, um näher an meinem Bataillon zu sein.«
Zum Adjutanten an dem anderen Tisch mit einer purpurnen Bohrdecke sagte der Colonel, »Zeigen Sie Captain Tietjens den Marschbefehl.«
»Kommt von Whitehall, nicht wahr? Heutzutage weiß man nie, woher diese Dinger kommen.«
Auf dem luxuriösen Papierbogen mit dem königlichen Kopfwappen wurde Tietjens mitgeteilt, sich am Mittwoch nächster Woche beim 6. Bataillon zu melden, zur Vorbereitung auf seine Aufgaben als Transportoffizier bei der 19. Division.
Der Befehl kommt von Zimmer G14R im Kriegsministerium.
Was zum Teufel G14R sei, fragte er den Adjutanten, der mit dem Ellbogen auf dem Tischtuch sich in einem neuralgischen Anfall den Kopf hielt und den jämmerlich schüttelte. Wieder in seiner Sekretärsmanier sagte Sergeant Major Cowley, es handele sich bei Raum G14R um die Abteilung, die sich mit zivilen Ersuchen betreffs des Kriegsdienstes von Offizieren befasse. Dies könne mit Umtrieben des Earl of Beechen in Zusammenhang stehen. Der Earl of Beechen, levantinischer Finanzier und Besitzer von Rennpferden, hatte sich nach einem kurzen Besuch der Nachschublinien für Armeepferde zu interessieren begonnen. Auch gehörten ihm mehrere Zeitungen. Also hatte man die Abteilung für Armeetransporttiere aufgescheucht, um ihm gefällig zu sein. Zweifellos habe der Adjutant von Veterinärleutnant Hotchkiss oder Hitchcock Kenntnis genommen. Dieser sei ihnen von G14R auf Ersuchen Lord Beechens zugewiesen worden, der sich persönlich für die Theorien des Leutnant Hotchkiss interessierte.
Er soll an den Pferden der 4. Armee, zu welcher die 19. Division gehören würde, Versuche durchführen. Und demgemäß werden Sie, Sir, soweit es Ihre Pferde betrifft, ihm unterstehen, sollten Sie an die Front gehen.
Wenn Sie den Job nicht wollen, Tietjens, können Sie den General mit Leichtigkeit dazu bewegen, Sie davon abzuziehen. Man sagt, Sie könnten ihn um den kleinen Finger wickeln.
Vielleicht hatte also dieser Lord Beechen auch ihn angefordert. Captain Tietjens stand im Ruf, ein großartiger Pferdekenner zu sein. All dies stellte sich in einem neuen Licht dar, als Cowley erklärte, bei der zivilen Stelle, die um Tietjens Versetzung nachgesucht hatte, handle es sich um den ständigen Staatssekretär beim Transportministerium, worauf der Colonel sagte, das ist doch Mark, Ihr Bruder. Und tatsächlich war der ständige Staatssekretär beim Transportministerium Tietjens Bruder Mark, bekannt als der unersetzbare Beamte. Tietjens durchlitt einen Augenblick echter Verzweiflung. Er musste annehmen, dass sein heftiger Protest gegen den Job sich wie eine Ohrfeige in das gute alte Nussknackergesicht von Mark ausnehmen musste.
Mark hat wahrscheinlich einige Mühe auf sich genommen. Und auch wenn er nie davon erfährt, ein Mann soll seinen Bruder nicht ins Gesicht schlagen.
Wenn Christopher überdies an seinen letzten Tag in London dachte, so erinnerte er sich, dass Valentine Wenop, die übertriebene Vorstellungen von der Sicherheit des Fronttransportwesens hegte, Mark angefleht hatte, ihm doch einen Job als Offizier beim Divisionsstab zu verschaffen. Er sah ihre Unterlippe zittern und Tränen in ihren Augen stehen.
Das ist England. Two. Ein Mann. Two. Und ein Mädchen. Three. Verrottet. Alles verrottet. Sieh den alten John Peel mit dem Mantel so grau. Sieh den alten John Peel im Morgentau.
Um 13:30 saß Tietjens auf Schomburg, dem ramsköpfigen Fuchs aus der preußischen Pferdezuchtanstalt bei Celle. Obwohl fast ein reines Vollblut, hatte dieses Tier normalerweise die Gangart eines Esszimmertischs und genauso steife Beine. Heute jedoch hätten seine Beine aus Watte sein können, denn es taumelte schwer atmend über den gefrorenen Boden und auf dem Springgelände des Deckenhorst auf einer Anhöhe eine Meile hinter Rouen, verweigerte er nicht nur einen sehr bescheidenen Sprung, sondern blieb wie ein Sack voll Elend einfach stehen. Das sah im Licht einer roten, lustigen Sonne aus, als säße man auf einem verzweifelten Kamel. »Was zum Teufel?« fragte er den Burschen, einen sehr schweigsamen Soldaten auf einem Rotschimmel an seiner Seite.
Was ist los mit dem Pferd? Haben Sie es ordentlich warm gehalten?
Nein, Sir.
Nein, Sir? Schomburg ist auf dem Pferdestehplatz von Depot G untergebracht gewesen, auf Befehl von Lieutenant Hitchcock. Und Pferde, hat Lieutenant Hitchcock gesagt, müsse man abhärten.
Und? Haben Sie ihm gesagt, dass es mein Befehl war, Schomburg warm zu halten?
Ja, Sir, habe ich getan.
Ja, Sir,
erklärte der Bursche unbeholfen.
Der Leutnant sagte, dass Lord Breacham, KCBO und KCB und so weiter auf jede Abweichung von seinen Befehlen mit größtem Missfallen reagieren würde.
Wenn Sie beim Hotel de la Poste mit den Pferden wegtreten, sagte Tietjens mit Bedacht, dann bringen Sie Schomburg und den Rotschimmel in den Stall der La Volonté Farm hinter dem Depot des 16. Infanteriebataillons.
Sollte Lieutenant Hotchkiss kritische Bemerkungen dazu abgeben, werden Sie ihn an mich verweisen, an seinen befehlshabenden Offizier. Die Schule von Pferdehändlern, zu der Lord Beechen gehört, glaubt, Pferde müsse man abhärten. Außer Rennpferde.
Wenn man einen Huhn 2 Tage lang in einem Eimer mit Wasser hält, erkrankt es wie Menschen an Scharlach und Mumps, wenn man ihm diese Bazillen injiziert. Wenn man das Huhn aus dem Wasser nimmt, trocknet und in seine ihm gemäßen Bedingungen entlässt, kann das Tier nicht an Scharlach oder Mumps erkranken.
Sie sind ein intelligenter Mann. Welchen Schluss ziehen Sie daraus?
Ich vermute, Sir, dass unsere Pferde, wenn ihre Stellplätze zu kalt sind, Krankheiten bekommen, die sie sonst nicht hätten.
Also, dann halten Sie die armen Tiere warm.
Er sah wohl, dass dies der Stoff für eine ganz üble Auseinandersetzung war, sollte durch irgendwelche Kanäle Lord Beechen erfahren, was er gesagt hatte. Darauf jedoch musste er es ankommen lassen. Die Sonne war glutrot. Das Tal der Seine war blaugrau wie ein Gobelin. Über allem hing der Schatten eines toten walisischen Soldaten. Eine wunderliche Lerche tirillierte über einem leeren Feld hinter dem zentralen Krematorium. Eine wunderliche Lerche. In der Regel nämlich singen Lerchen nicht im Dezember, Lerchen singen nur beim Balzen oder im Nest. Sie stiegen in eine schlammige Gasse ab, die zwischen Backsteinmauern in die Stadt führte.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Keine Paraden mehr. Erster Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Titchens, Felix Göser. Captain McKechnie, Xenia Lacher. Colonel Levine, Johannes Silberschneider. Colonel Gillam, Oliver Nägele. Cowley, Achim Buch. Melder, Moritz Kienemann. Kanadier und Pferdebursche Franz Petzold. Ton und Technik Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger. Regieassistenz Katrin Herm, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.